Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Martin Debes. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, dass ich da sein kann.
Angriffe auf Politiker, deutliche Wahlerfolge für eine Partei, die vom Verfassungsschutz zumindest teilweise als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Die Stimmung ist ziemlich gereizt, merkt jeder im Gespräch beim Bäcker oder mit dem Nachbarn. Wann dachten Sie zuletzt, Mann, was ist hier eigentlich los?
Ich denke das eigentlich ständig. Ich stehe da mit diesem Gefühl auf und gehe mit diesem Gefühl ins Bett mittlerweile. Also das kommt überall vor, auf der Straße, beim Bäcker, den Nachbarn, feiern. Ja, es ist mittlerweile so, dass man versucht, die Themen zu vermeiden. Also ich versuche jetzt das Private und das Berufliche zu trennen. Und wenn mich Leute darauf ansprechen, was ja so eine Berufsgeschichte ist, dass man meint, wenn man einem Journalisten begegnet, so ähnlich wie man bei einem Arzt begegnet, man seine Wehwehchen erzählt, so werden mir dann die politischen Klagen vorgetragen. Und da versuche ich das immer ein bisschen abzuwimmeln und zu sagen, ich bin hier privat, ich möchte nicht über Politik reden. Und bei Familienfeiern ist es schon so, dass man gar nicht mehr über Ukraine, früher war es Corona, jetzt ist es Ukraine oder Gaza, dass man darüber nicht redet.
Und erstmal in den Kuchen beißt.
Richtig, also ein bisschen Verdrängen gehört dazu, sonst kann man nicht überleben, glaube ich, psychisch gesund.
Sie berichten ja seit Ende der 90er für verschiedene Zeitungen aus dem Osten Deutschlands, jetzt für den Stern. Und in diesem Jahr haben Sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Deutschland der Extreme. Und darin schauen Sie auf eines der kleinsten deutschen Bundesländer und sagen, genau dort lassen sich die Konfliktlinien, mit denen wir alle gerade, egal ob hier in Brandenburg oder sonst wo in Deutschland zu kämpfen haben, nachvollziehen. Lösen Sie es auf. Welches Bundesland ist es und warum?
Na, es geht natürlich um Thüringen, das verrückteste Bundesland politisch betrachtet seit einigen Jahren. Das hat damit zu tun, dass ich aus Thüringen komme. Erstens. Zweitens hat es damit zu tun, dass ich mich damit beschäftigt habe seit vielen Jahren. Und es hat aber drittens auch damit zu tun, dass wir eben die Situation haben, dass wir seit 2020 eine Minderheitsregierung haben. Vorher wurde ein gewisser Herr Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt.
Wir erinnern uns.
Vorher kam ein gewisser Björn Höcke nach Thüringen. Noch weiter vorher kam ein gewisser Bodo Ramelow nach Thüringen und wurde dann Ministerpräsident und hat also die PDS und dann die Linke auf Höhen geführt, die sie nirgendwo anders erreichte.
Und jetzt läuft man ja immer so ein bisschen Gefahr. Und ich glaube, davor haben wir beide als Ostdeutsche ja Scheu, über den Osten pauschal zu sprechen. Sagen Sie trotzdem, wir sind alle ein bisschen Thüringen im Osten?
Wir sind alle ein bisschen Thüringen in Deutschland, weil die Dinge, die in Thüringen stattfinden, die Polarisierung, die Schwierigkeit, eine Regierung zu bilden, all das kann in anderen Ländern auch passieren, wird vielleicht auch in Deutschland, in Ostdeutschland, in Sachsen und Brandenburg in diesem Jahr auch passieren, kann eben aber auch in Bayern oder in Nordrhein-Westfalen passieren.
Wir haben verschiedene Konflikte, die da gerade virulent sind. Die Klimakrise, Russlands Krieg gegen die Ukraine. Das sind ja Themen, die nicht nur Menschen im Osten Angst machen. Und trotzdem hat man hier das Gefühl, viele Menschen reagieren extrem. Das hat sich gezeigt in den Wahlergebnissen vorletztes Wochenende. Haben die Leute im Osten eine kürzere Zündschnur oder woran liegt es?
Ich glaube, die haben eine andere Sensibilität für bestimmte Dinge. Sie haben die Triggerpunkte, von denen Steffen Mauer gesprochen hat, sind deutlich sensibler.
Jetzt müssen wir das vielleicht kurz erklären. Steffen Mauer, ein Soziologe, ein ostdeutscher Soziologe, hat das Buch Triggerpunkte geschrieben und sagt, diese Spaltung, von der wir die ganze Zeit sprechen, der Gesellschaft, gibt es so pauschal gar nicht, sondern es gibt einzelne Punkte, an denen Menschen aneinander geraten.
Genau. Und diese Triggerpunkte sind in Deutschland unterschiedlich verteilt. Also je nachdem, ob man in der Stadt wohnt, ob man im Land wohnt, welchen Bildungshintergrund man hat, welchen Lebenssituationen man hat. Deswegen kann man das nie pauschal sagen. Aber ich glaube, in Ostdeutschland ist es so, dass man im Durchschnitt sieht, wo die Sensibilitäten der Leute liegen. Nehmen wir mal Corona. Die Gesundheitsschutzmaßnahmen, die per Corona getroffen wurden und die ich zum großen Teil richtig finde und so einen kleineren, aber auch durchaus beträchtlichen Teil für falsch oder übertrieben gehalten habe. Diese Maßnahmen sind in Ostdeutschland besonders sensibel aufgenommen wurden und auch mit einem Trotzgefühl. Und zwar auch deshalb, weil sie natürlich gefühlsmäßig, auch wenn die Ursache eine andere war, an Maßnahmen in der DDR erinnert haben. Also auch die Art und Weise, wie sie verkündet wurden, pädagogisch wertvoll auf der einen Seite, aber auch mit einer, ja, mit Drohung, mit einem bedrohlichen Charakter. So nach dem Motto, wenn du dich nicht dran hältst, dann geschieht dir etwas. Dann wirst du mal in Bußgeld belegt oder du wirst sozial geächtet.
Und das weckt in Ostdeutschen Erinnerungen.
Das weckt Erinnerungen und das weckt eben auch dann Trotz. Und Corona ist nur ein Beispiel, auch für andere Situationen. Man könnte ja überlegen, rein rational, dass die Menschen in der DDR, die ja auch Flüchtlinge waren vor 1990, es gab ja 100.000 und dann zum Schluss auch Millionen Flüchtlinge aus der DDR in die Bundesrepublik, dass man gegenüber Flüchtlingen möglicherweise eine empathische Haltung haben könnte. Aber es ist ein Phänomen, das nicht nur Ostdeutsche betrifft, sondern auch noch Flüchtlingsgenerationen anderswo, dass man natürlich dann so ein Konkurrenzdenken fast schon entwickelt. Es ist vielleicht auch eine steile These, aber ich glaube tatsächlich, dass das, warum Ostdeutsche gegenüber Flüchtlingen so feindlich manchmal reagieren, feindlicher jedenfalls als in anderen Regionen von Deutschland, in Deutschland, hat eben mit verschiedenen Dingen zu tun, dass wir nicht so viele Erfahrungen mit Ausländern hatten und so weiter und so fort, aber eben auch damit zu tun, dass wir andere Art von Flüchtlingen waren. Wir waren die besseren Flüchtlinge. Wir waren nämlich die Deutschen, die nach Deutschland gegangen sind. Das ist auch so eine Art von, nehmt uns nichts weg. Ja, und natürlich ist es eben in Regionen, wo ein hoher Anteil von Mindestlohn ist, wo viele Rentner nur in der Grundsicherung sind oder sie die Befürchtung haben, dass sie in der Grundsicherung landen, wo wenig Vermögen ist, wo die Immobilien in den Menschen in Westdeutschland gehören vor allen Dingen. Da ist man natürlich dann auch gegenüber Leuten, die hierher kommen und dann aus der Sicht, also die Ukrainer bekommen sofort Bürgergeld, die Asylbewerber bekommen nach einer gewissen Zeit Bürgergeld und leben zumindest von der Wahrnehmung her gar nicht so schlecht. Also ich glaube, man müsste ja nur mal den Leuten, die da immer schimpfen, mal ein paar Tage in einer Gemeinschaftsunterkunft gönnen. Aber jenseits dessen von der Wahrnehmung, wenn man sich im Stadtbild sieht und so weiter, hat man das Gefühl, dem wird alles geschenkt, während man selber in der Transformationszeit viel erleiden und erdulden musste, durch Weiterbildungsmaßnahmen, durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, durch Jobwechsel. Und ja, und dann gönnt man das ihnen einfach nicht. Und das ist ein Gefühl, was ich jetzt nicht gut heiße, was ich aber nachvollziehen kann bis zum gewissen Grad. Und vieles, was jetzt passiert, sieht wieder nach einem neuen Bruch aus, nach neuen starken Veränderungen. Und die Leute mögen vielleicht resilienter sein, also im Sinne von, das haben sie schon mal durchgemacht, sie wissen, wie sie damit umgehen können, einerseits. Auf der anderen Seite sind sie aber auch, und das muss man sagen, jetzt nicht durchgängig und nicht alle, aber im Durchschnitt schon, ich würde fast sagen, traumatisiert. Man hat sozusagen schon mal erlebt, wie etwas sich komplett verändert hat. Etwas, was gut war, was schön war, was Chancen eröffnete und auf der anderen Seite aber Lebensleistungen vernichtete. Und da meine ich jetzt nicht die Lebensleistung eines SED-Funktionärs, der dann arbeitslos wurde, wobei diese Leute meistens noch ganz gut zurechtgekommen sind, sondern die Lebensleistung eines 55-jährigen Werktätigen, wie man damals sagte, in einem Kombinat. Und davon gab es eben Hunderttausende. Ne? Und die Menschen haben damals viel verloren, nicht nur an, wie soll ich sagen, also sie haben eigentlich gewonnen ja an Wohlstand meistens, aber sie haben an Status verloren und an Selbstbewusstsein. Und das wirkt nach.
Aber was macht man damit? Mit diesem Blick in die Vergangenheit, wo auch Fehler passiert sind, wo Verletzungen passiert sind bei vielen Ostdeutschen. Aber wie kommt man denn da raus?
Also erstmal zu jeder Therapie, vor jeder Therapie steht die Diagnose und wir müssen uns da, wie man so sagt, ehrlich machen. Also wir müssen einfach erstmal das zur Kenntnis nehmen. Wenn diese Debatte geführt wird, dann doch meistens nur im Osten von Ostdeutschen und die Westdeutschen gucken zu und streichen mal übers Köpfchen und sagen, habt ihr hübsch gemacht. Das heißt, es ist eine wirklich mühsame Arbeit, diese Diskussion zu führen, diese Erkenntnisse zu gewinnen und dann auf Grundlage dieser Erkenntnisse und dieser Debatte dann darüber nachzudenken, was gemacht werden kann. Und das ist ein langwieriger Prozess, weil ich glaube, das, was in 34 Jahren passiert ist und davor in 40 Jahren passiert ist, das wird uns die nächsten 50 bis 100 Jahre begleiten und in all diesen Veränderungen, die wir sonst noch so haben. Und es ist aber wichtig, erstens die Debatte zu führen und zweitens daraus Lehren zu ziehen oder versuchen, Konsequenzen zu ziehen. Weil wenn der Osten Deutschlands wegkippt und selbst wenn da nur 20% der Menschen wohnen, dann wird das ganz Deutschland betreffen. Und Thüringen ist da, neben natürlich Brandenburg und anderen Ländern, Thüringen ist da ein Exempel.
Was meinen Sie mit, wenn der Osten wegkippt?
Na, man sieht es doch jetzt schon. Also jetzt hat die AfD durchschnittlich im Osten 30% plus bei der Europawahl gehabt. Wenn bei den Landtagswahlen ähnliche Ergebnisse stattfinden und zumindest in Thüringen und Sachsen, in Brandenburg sieht es ein bisschen anders aus, wegen noch stärkeren SPD, aber in Thüringen und Sachsen könnte die AfD ein gutes Drittel der Sitze im Landtag bekommen. Das bedeutet, dass sie Verfassungsänderungen, Richterwahlen, die Kontrolle des Verfassungsschutzes blockieren kann, wenn sie will. Es sei denn,
das immer, müssen wir vielleicht dazu sagen, mit einer Zweidrittelmehrheit passieren muss.
Das stimmt. Das heißt also, alles, was Zweidrittelmehrheit benötigt, kann dann nicht mehr gemacht werden, es sei denn, man bindet die AfD, die zum Beispiel in Thüringen von Björn Höcke geführt wird, in die parlamentarische Arbeit offensiv ein. Man führt Gespräche, man normalisiert sie.
Das höre ich in meinem Umfeld sehr oft. Dann soll man die doch einfach mitmachen lassen, genau, dass die sich beweisen können.
Genau. Ich finde, das ist natürlich erst einmal ein ganz normal rationales Argument. Aber ich brauche nicht den Verfassungsschutz, um zu wissen, dass in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg die AfD eine extremistische oder in großen Teilen extremistische Partei ist. Und das, nun kann man sagen, vielleicht wird durch die Normalisierung, das ist auch eine These, durch die Einbindung die AfD sich selbst aus sich heraus verändern. Ich halte das jetzt nicht für völlig ausgeschlossen, aber die Geschichte lehrt jedenfalls, dass es meistens schief geht.
Sagt Martin Debes, Journalist beim Stern und Buchautor. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
Ich danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.